Ihre Höflichkeit ist so schön, dass ich sie mir als ein sehr alter Mann vielleicht gefallen lassen darf. Indem ich mich nun erhebe und vor Ihnen verneige, so wollen Sie das als den Ausdruck der Freude und meines Dankes ansehen. So sagte Pater Marcellus, und seine Gäste, der Arzt Giovanni und der Advokat Placidio Montanari, erhoben sich gleichfalls. Dann, als sie wieder saßen, setzte er hinzu: Mir schien letzthin, ich hätte meine Lebensgeschichte zu schreiben. Ein jedes Leben ist der Bekanntgabe wert.
Der Dichter José Orabuena liest aus seiner Erzählung Besuch bei Pater Marcellus. Und niemand, der diesen Namen zum ersten Mal hört, denkt an einen deutschen Dichter. José Orabuena? Es ist ein Pseudonym. Denn solche poetische Gefälligkeit erweist einem das Leben kaum. So einen Namen wählt man später aus. José Orabuena will Abstand von seinem naturalistischen Frühwerk gewinnen, dessen Verbreitung er im Alter verhindert. Er will Abstand von seiner areligiösen Jugend finden, unter der er lange litt. Nähe und Verbundenheit sucht er zu David Orabuena, dem Helden seines Hauptwerkes »Groß ist deine Treue«. Nähe und Verbundenheit sucht er zu Gott, da eine Dichtung ohne Glauben für ihn keine Daseinsberechtigung besitzt. Wenige Wochen vor seinem Tod, im Alter von 86 Jahren, sagt der schwerkranke Orabuena seinem Freund Walter Nick: »Ich danke Gott jeden Tag, dass ich »Groß ist deine Treue« schreiben durfte.« Bis er es schreiben durfte, verging ein langes, ernstes, schweres Leben, das er klaglos und in stummer Ergebenheit ertrug. José Orabuena wurde im letzten Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts in Berlin geboren. Sein Vater, Max Sochczewa, ein aus Polen eingewanderter Jude, ging dem Handel nach und vergaß dabei, wie viele seiner Zeit und Herkunft, die jüdische Tradition und, weit schlimmer, die jüdische Religion. So wuchs Hans Sochczewa, so heißt José Orabuena mit bürgerlichem Namen, in einer Atmosphäre auf, in der Geist und Glaube suspekt und verpönt waren, Geld und Gewinn aber als das Maß aller Dinge galten. Orabuena war ein schlechter Schüler, er glänzte auch nicht mit körperlichen Leistungen. Früh entwickelte er eine Ablehnung für den elterlichen Handel. Dies führte zu wiederholten Konflikten mit dem Vater, zumal als dieser ihn bald zwang, ebenfalls Kaufmann zu werden. In Orabuenas 1964 erschienener Autobiografie »Im Tale Josaphat« lesen wir:
»Im Jahre 1908 traf die Familie ein Unglück, wie es manche trifft. Nicht übrigens die Eltern. Die Empörung, dass derlei geschehen kann, es handelte sich um die Zerstörung der bürgerlichen Sicherheit durch große Vermögensverluste, muss auch die nicht in Mitleidenschaft gezogenen in arge Verwirrung gebracht haben und rief, sei es aus Furcht, sei es in einem Verlangen nach Selbsterniedrigung, Entschlüsse hervor, die verhängnisreich waren. Ich hatte sofort die Schule zu verlassen und sollte etwas erlernen, was mir noch mehr zuwider war als der Besuch der Schule. Ich sollte, dies war das fremdartige Wort für einen fremdartigen Begriff, in die kaufmännische Lehre. Eine vollkommen falsche Wahl des Berufs ist sehr oft jenen anfangs zugedacht, die in Wirklichkeit gar nicht wählen dürfen.«
Orabuena, mittlerweile 16, wird also gezwungen, Handel zu betreiben. Er macht eine Lehre als Kaufmann. Sein Unmut wird zum Widerwillen, seine Erbitterung zu Gram.
»Eines Tages fiel ich während der Arbeit um. Als ich nach Sekunden bereits erwachte, konnte ich mich nicht bewegen. Mein linkes Knie war verrenkt. Dieser Unfall hatte mancherlei Folgen, doch auch eine Ursache. Mit ihr begann, es mag im Jahre 1910 gewesen sein, eine Änderung in meinem inneren Dasein, weit eher als im äußeren Leben. Vielleicht habe ich in keiner Zeit und nicht in irgendwelcher Lage jemals so stark erfahren, der Mensch sei allein.«
Dies war der Beginn eines rheumatischen Leidens, das Orabuena sein Leben lang nicht mehr auskurieren konnte. Woche auf Woche musste er das Bett hüten und fand Zeit zum Lesen. Er las anfangs wahllos, was er im bescheidenen elterlichen Bücherschrank fand. So jung Orabuena aber war, er lernte bald zu unterscheiden. Und zwar nicht nur das Ausgezeichnete vom Guten, sondern, weit wichtiger, das, was damals in irgendeiner Weise notwendig war von dem, was zufällig blieb und daher vergessen und nie wieder aufgenommen wurde. Als er ein Jahr nach der missglückten Behandlung infolge des angegriffenen Herzens abermals für Monate das Bett hüten musste, war ihm das Lesen nicht nur willkommene Notwendigkeit, sondern Hauptbestandteil seines Lebens, hinter dem sich alles Übrige verlor. Eines Tages stößt Orabuena auf die Novelle Mogens des dänischen Dichters Jens Peter Jacobsen. Die Liebes- und Lebensgeschichte des jungen Naturschwärmers Mogens, der durch einen tragischen Unfall seine Geliebte verliert, der verzweifelt und verloddert, der aber durch die Liebe zu einer anderen Frau neuen Lebensmut gewinnt, diese Geschichte lässt Orabuena nie mehr los. Er will nun selbst Erzähler werden, möchte Gleichnisse schaffen, verspürt den inneren Drang, seine poetische Persönlichkeit aufzubauen. Seinen kaufmännischen Beruf verrichtet er wie einer, der etwas Verborgenes und Böses tut, ungern beschämt, dann voll Abwehr und mit Widerwillen. Seine Lebenskraft wird schwächer und schwächer. Die gefährliche Mixtur aus Verzweiflung und Selbstmitleid drängt seine Gedanken. Der Vater ist entsetzt und enttäuscht, als er von den Plänen seines Sohnes erfährt. Der Beruf dürfe nicht verändert werden. Zudem würde man durch Fleiß eine Genugtuung erfahren. José Orabuena droht mit Selbstmord. Der Hausarzt empfiehlt einen Sanatoriumsaufenthalt, wo böse Gedanken und unsinnige Träume schnell durch Luft, Licht und Wald vertrieben werden. Orabuena wiederholt seine Drohung, die Eltern werden herbeigerufen, man rät ihnen, den Sohn zur vollständigen Heilung seiner Leiden in ein Irrenhaus einzuweisen, und das geschieht. Der Entzug jeglicher Lektüre soll ihn von der Zwangsidee befreien, schreiben zu wollen. Der zweiwöchige Aufenthalt prägt den jungen Menschen. Sein Vertrauen in die Eltern ist für lange Zeit erschüttert. Hiervon kann sich Orabuena erst durch die Niederschrift seines Erstlingswerkes Die Grenze befreien, welches 1922 erscheint. Orabuena kehrt zunächst in die elterliche Wohnung zurück, verrichtet seine Arbeit mit einer Gleichgültigkeit, die zu dieser Zeit noch nicht natürlich war, schweigt und entzieht sich so der Beurteilung der Familie. Dem Lesen widmet er seine gesamte Freizeit. Orabuena stößt bei der Lektüre der Wochenendbeilagen der großen Berliner Zeitungen auf damals unbekannte Namen wie Werfel, Kafka und Hesse. Er erfährt von Stefan George, Rilke und Karl Wolfskehl.
Da war Hugo von Hofmannsthal. Einer, der keine Unterwerfung forderte, ein kühner Dichter, frei und von ungeheurer, doch gefährdeter Kraft. Ich liebte ihn. Seine Persönlichkeit, sein Wort sind mir von allen Zeitgenossen innerhalb der deutschen Sprache allein verblieben, wie eine Notwendigkeit der Welt, was immer einer gegen ein einzelnes Werk sagen mag oder mochte. Dass man es mochte, war doch, nein, ist doch eine Schöpfung von einem Klang, der nicht erschreckt, nicht verblüfft, sanghaft, liedhaft, still, dabei selbstständig, heiter und sanft. Voll Trauer zugleich in Bild und Form.
Diese Liebe zu Hofmannsthal bewahrt Orabuena sein Leben lang.
Dann wurde ein Mitglied des kaiserlichen Habsburger Hauses ermordet. Der Erste Weltkrieg begann. Das ganze deutsche Volk glaubte sich im Recht. Jubel und Sinnlosigkeit beherrschten den Tag, ehe denn die Trauer, die Not und die Finsternis kamen. Ich wurde Soldat.
Schon im Winter 1914 erleidet Orabuena einen Unfall, wird 3 Wochen später an die Ostfront versetzt, kommt 1915 nach Frankreich, wo er hauptsächlich damit beschäftigt ist, Erdarbeiten zu verrichten, wozu er nach eigenen Worten so befähigt ist wie ein Mönch zur Leitung eines Industrieunternehmens. Orabuena wird verletzt, kommt in ein Frontlazarett in Russland, mit anschließender Erholung in einem Genesungsheim in Wilna.
Ich ahnte nicht, dass dieser Entscheid, der mich übrigens von einem Dienst befreite, der nicht nur schwer, sondern einfach sinnlos für mich gewesen war, meine Zukunft bis zum heutigen Tage beeinflussen werde oder doch sehr viel dazu beigetragen hat. Mir war die Welt, die ich nunmehr vom Ende des Jahres 1916 bis zum Abschluss des Jahres 1918 sehr gründlich kennenlernen sollte, das Ostjudentum einer damals zu großen Teilen von Juden bewohnten und völlig durch sie belebten, nicht beherrschten Stadt, dazu einer östlich schönen Stadt, vollkommen neu und überaus bald das Sinnbild für alles, was meinem Dasein noch fehlte und noch lange fehlen sollte. Religion, Glaube und das Wissen, Gott sei. Und wer ihn nicht beachte, wer ihn bezweifle, sei ein Narr und ein böser und gefährlicher obendrein, das eigene Dasein untergrabend und verarmend.
Vilna, das litauische Jerusalem, wie die Ostjuden es nennen, fasziniert Orabuena. Die Stadt ist schmutzig, jämmerlich, der Zustand der Straßen und Häuser, die Bewohner ungepflegt, ja verdreckt. Für einen, der aus Berlin kommt, nicht gerade anziehend. Doch Orabuena erkennt bald, dass es für die Ostjuden weit wichtigere Dinge gibt als Ordnung und Reinlichkeit. Ihm begegnet eine neue Welt, eine Welt, in der äußerliche Dinge kaum einen Wert besitzen. Das Leben ist nach innen gekehrt. Es zählt das Geistige, das Seelische, das Religiöse. Die Gesetze des Talmud sind unantastbare Grundlage allen Handelns. Das Erscheinen des Messias ist zwar fern, aber sicher. Das Vertrauen in Gott unerschütterlich. Für Orabuena ist es anfangs nicht leicht, Zugang zu dieser Welt zu finden. Vilna wird Orabuena zur geistigen Heimat. Vilna bereitet ihn zum Glauben vor, befriedigt seine Sehnsucht und schenkt ihm das Gefühl von Sicherheit. Noch 15 Jahre nach der Trennung von Vilna kehrt diese Stadt in seinen Träumen wieder, verfolgt ihn, lässt ihn nicht mehr los. Dies hört erst auf, als die umfangreiche Arbeit »Groß ist deine Treue« 1938 geschrieben ist. Nach Beendigung des Ersten Weltkrieges kehrt er nach Berlin zurück. Die Jahre des Krieges hatten in ihm manches verändert. Er ist entschiedener in seinem Willen, zuversichtlicher. Und er hat durch mancherlei kleine schriftstellerische Arbeiten, Aufsätze und Erzählungen genug Selbstvertrauen, um seine Dienste in den Redaktionen einiger Zeitungen anzubieten. Dem völlig unbekannten Kriegsteilnehmer begegnet man freundlich, lässt ihn kleine Essays schreiben, dann Bücher und Filme besprechen. 2 Jahre nach dem verlorenen Krieg 1920 entschließt sich Orabuena, jenes Alpdruckes Herr zu werden, der ihn immer noch verfolgt. Innerhalb von 6 Wochen schreibt er sein erstes Buch, nennt es »Die Grenze«, und bewältigt auf diese Weise seinen traumatisierenden Irrenhausaufenthalt. Während der Niederschrift lernte er Maria Zweig kennen, der er das Buch widmet. Maria Zweig, Cousine von Arnold Zweig, bestätigt und fördert Orabuena in seinem Schaffen. 1923 wird sie seine Frau. Das Buch ist kein finanzieller Erfolg, doch findet der Autor nun Kontakt zu anderen Schriftstellern. 1923 unterzieht sich Orabuena einer psychotherapeutischen Behandlung. Die Ärztin, eine fromme Katholikin, erkennt Orabuenas Sehnsucht nach Gott und weist ihn auf die entscheidende Beziehung des Menschen zu Gott hin.
Mir wurde durch das neue Erfahren der Blick in den Himmel nicht getrübt, sondern weit geöffnet. Und es wurde mir das Begreifen, wie hilflos, wie einsam, wie leer der Mensch sei, auch wie ängstlich. Er gebe das zu oder lächle die Wahrheit dessen fort, solange er ohne Gott lebt oder zu leben wähnt. Dies war hier mitzuteilen, denn es bedeutet die wohl wichtigste, die allein wesentliche Erfahrung meines gesamten Daseins. Verglichen mit ihr ist jeder Versuch in meiner Arbeit mit zunehmendem Lebensernst, ein Abbild des Menschen und seines Wirkens und Daseins zu geben, nur eine Folge und winzige Begleiterscheinung.
Orabuena lernt, liest und schreibt, wird aber nicht verlegt und hat niemanden, der für seine Arbeiten eintritt. 1925 erhält er den Auftrag, einen Roman über den Kinderkreuzzug zu schreiben. Orabuena, der das erste Mal von einem großen Verlag unterstützt wird, verlässt Deutschland und die Seinen und reist nach Dänemark. Ist es die Luft, der Wind, die Atmosphäre? Sind es die Menschen? Ist es die Sprache Andersens und Kierkegaards, Hermann Banks, die Orabuena reizt, nach Dänemark umzusiedeln? Es sind viele Faktoren. Entscheidend aber ist die Stimmung.